Jetzt sind wir bei 1. Thessalonicher 4, die Ermahnung zur Heiligung. Ich denke, wir können heute bis Vers 17 machen. Wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Wenn die Sätze beim Paulus so ein wenig hubbeln, dann ist das immer ein Zeichen der ungeheuren Lebendigkeit. Da sieht man, wie er diktiert hat, und beim Diktieren, da ist er schon wieder in seinen eigenen Gedankengang hineingefallen. Das ist auch im Griechischen so. Man nennt das im Fachwort einen Anakolut, da kommt er immer ins Stolpern. Und da drängt sie ihn ganz besonders. Wenn Sie an diese Stellen kommen, dann lassen Sie sich nicht kurz verwirren, sagen Sie auch nicht, ich verstehe das nicht, sondern merken Sie, hier schlägt ganz besonders das Herz des Paulus. Wenn er sagen will, ihr sollt immer vollkommener werden. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt von denen, vor denen, die draußen sind und auf niemand angewiesen seid. Für unsere Bibellese ist immer wichtig, dass wir einige Worte mehr unter die Lupe nehmen. Und das ist immer wieder einmal gut, wenn wir da stehen bleiben, bei Worten, die uns immer einige Fragen geben. Zum Beispiel das mit der Ermahnung. Sie erinnern sich, dass wir oft gesagt haben, mit der Ermahnung kommt man nicht sehr weit. Wenn meine Frau mich schimpft, das hat keinen Wert. Wenn sie lieb zu mir ist, kommt sie viel weiter. Bei ihren Kindern ist ganz ähnlich. Mit Liebe erreicht man was, mit der Ermahnung kommt man nicht sehr weit. Wie ist denn Glaubensdinge? Wenn ich jemand anschimpfe, erreicht es was? Wenn einer sagt, gehe da in die Kirche, hat ja gar keinen Sinn, oder lese Bibel, oder wenn sie zu ihrem Sohn sagen, du musst eben viel mehr beten oder was, so ein Quatsch. Also mit Ermahnung erreicht man nicht viel, weil das Gesetz nicht mehr erreicht. Sie erinnern sich vielleicht auch an die schöne Darstellung, die der John Bunyan in seiner Pilgerreise zur Ewigkeit gibt, wo er das Haus des Auslegers kommt. Es ist immer wieder schön zur Hand zu nehmen, weil so schöne Bilder drin sind. Da wird ihm gezeigt, wie eine Magd die Bühne, den Speicher kehren soll, und der Staub so furchtbar. Und dann sagt der Ausleger, nimm doch etwas Wasser und spritzt es ein bisschen rum, da staubt es nicht so. Und so sagt er, so ist, wenn man mit dem Gesetz, mit dem Befehl allein, mit der Mahnung etwas im Leben erreichen will, hat es keinen Wert. Man muss mit der Liebe und Güte des Evangeliums, mit der Liebe Gottes, das hineinmischen, dann geht's besser. Und so macht es der Paulus mit seiner Ermahnung. Ich ermahne euch in dem Herrn Jesus. Er spricht sie auf etwas an, was doch in ihrem Leben nicht durch ihre Energie geleistet wird, sondern er sagt, jetzt macht doch auch einen Knoten in eure Glaubensentscheidung. Und macht's doch fest. Ich ermahne euch, und jetzt wissen Sie, es ist was ganz anderes als ein Schimpfen. Ermahnung bedeutet festmachen. Festmachen im Glauben. Ich ermahne euch, da spricht man heute von der Verbindlichkeit, da meint man eigentlich das Ähnliche, mach's doch einmal konkret mit deinem Glauben. Was ist denn die gefährliche Klippe? Wir sind immer wieder, wenn wir irgendwo unters Wort kommen, im Gefühl angesprochen oder im Herzen oder im Gemüt. Unser Glauben ist geweckt. Wir sind aufgewühlt und jetzt ist die Frage, kriegen wir das auch ins Leben hinein? Es ist ein ganz schwieriger Prozess, den Glauben jetzt rüber zu transportieren in unsere Finger, in unsere Gedanken, in unsere Füße, in unsere Praxis. Und da wurzelt ja meist ganz anderes. Da ist der Teufel aktiv und da sind wir beherrscht von anderen Gewalten und Kräften. Darum geht es ihm, dass jetzt der Glaube in das ganze Leben hineingeht. Darum sagt er, dass ihr immer völliger werdet. Das Wort voll meint jetzt nicht unser Körperfühle, sondern dass wir völliger werden, ganz. Wir haben immer wieder auf dieses Wort hingewiesen, das ja oft von Bibellesern missverstanden wird, wenn Jesus sagt, ihr soll vollkommen sein, steht in der Bergpredigt, Matthäus 7. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da können wir meinen, wir sollen fehlerlos sein. Nein, das können wir nie. Sondern wir sollten ganz sein. Bei Gott ist das nicht gespalten. Bei vielen Christen ist das so, hier ist ein frommer Bezirk und andere Bezirke ihres Lebens sind ganz teuflisch. Und wir sollten Menschen sein, wo der Glaube alle Lebensbereiche umfasst. Also nicht bloß Sonntagschristen, die in der Predigt sich so zuneigen oder in der Bibelstunde und dann wieder, wenn sie im Geschäftsleben sind, das alles wieder vergessen. Völliger heißt also ganz ungeteilt. Das liegt einfach in dem Wortsinn drin. Wer ein wenig mit Sprachen zu tun hat, weiß, dass immer wieder die Bedeutung der Worte unterschiedlich ist. Und es geht hier einfach um dieses Wort. Wir sollten immer völliger werden. Der Paulus meint nie, dass wir vollkommen werden können. Das ist ja bei ihm immer. Er sagt ja, ich weiß, dass in mir wohnt nichts Gutes. Sondern er möchte, dass er sich ganz der Kraft Christi aussetzt. Also da ist das überhaupt kein Widerspruch. Er meint nicht mit seinem Ermahnen ein Schimpfen oder sonst etwas, sondern dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Also wenn ich eine Auslegung machen muss, jetzt wie heute Abend, muss man aus dem Nähkästchen plaudern, was mache ich da? Ich habe da eine Kartei. Und da gucke ich, wo stehen denn gute Ansprachen drin? Ich möchte anschauliches Material haben. Und da fand ich zum Beispiel, es hat viele, manche von euch zu Hause stehen, 1990 Hofhagerkonferenz Jesus nachfolgen zu unserem Bibeltext, 6 herrliche Ansprachen. Wunderbar. Da klaue ich mir mein Material, verstehen Sie? Fand ich so gute Anregungen. Ja, Sie meinen, ist ja alles hier von mir erfunden, aber das ist ja immer wieder gut, soll ja interessant werden, da steht ein gutes Beispiel drin. Ich weiß nicht mehr, wer es hat, Volker Teich oder was sagt, in Florenz war ein großer Marmorblock, der lag dort und dann kam der Künstler und hat diesen Marmorblock behauen. Es war ein ganz aus dem Steinbruch rausgebrochener Block und der wurde nun unter den Händen des Meisters zugeformt zu einem wunderbaren Kunstwerk und da steht jetzt da irgendwo in so einem Denkmal, da ich weiß gar nicht mehr, ich kenne Florenz zu wenig, wunderschön zubereitet unter der Hand des Meisters. Und nun kann man sich das so vorstellen, so soll unser ganzes Leben ein Kunststück werden, das von Gott gestaltet wird. In der Ermahnung geht es also jetzt gerade nicht um etwas, was wir machen, sondern gebt euch ganz in die Hände Jesu. Und darum hat der Paulus an dieser Stelle so einen Stolperer drin in seiner Sprache, weil er ja genau spürt, das kann jetzt einer missverstehen. Darum sagt er, ich ermahne euch, aber in dem Herrn Jesus. Ihr müsst doch Jesus in euer Leben hineinlassen. Er ist also wieder der, der die Güte und Liebe Jesu verkündigt. So wie wir das immer wieder auch in unserer Verkündigung so stark betonen. Nicht das, was ich mache, sondern das, was ich aus Gnade gratis geschenkt bekomme. Lass doch Jesus in dein Leben, in dein Geschäftsleben, in deine Probleme, in deine Schwierigkeiten, in deine Traurigkeiten hinein. Er möchte dich zubereiten und er möchte dich ganz umgestalten zu einem Kunstwerk und er will dich ganz haben, vollkommen, ganz in seiner Hand. Und er sagt das wunderschön, wir sollten Gott gefallen. Gott soll Freude haben an uns. Unsere Tätigkeiten für Gott, unsere Entschlüsse für Gott. Und plötzlich ist unser ganzes Leben in Dienst genommen. Da liegt der Grund für viel Traurigkeit, ja, dass wir viele Stücke unseres Lebens ohne Gott darbringen. Wir wollen Gott etwas abtrotzen, wir leben das ohne Gott und dann kämpfen wir mit Leidenschaft dafür und dann geht das nicht gut. Wenn wir wieder so anfangen und sagen, jetzt heute Abend hat uns Gott nur eine begrenzte Kraft gegeben, wir haben eine angeschlagene Gesundheit, wir haben Probleme, Schwierigkeiten, wir geben dir mal dieses ganze Material dem Herrn Jesus wieder in die Hand und sagen, jetzt sind wir gespannt, was du mit uns machst. Ich habe mich heute Morgen schon über die Losung so gefreut, der Herr will von uns das sehende Auge und das hörende Ohr. Und wir müssen nur warten, wo braucht er uns und was macht er? Er will von uns nicht irgendwelche großen Kunststücke, er will nur, dass wir an diesem kleinen Platz seine Werkzeuge sind und dass er uns zubereiten kann. Da dienen die Menschen dazu, die uns begegnen, auch die schwierigen Erlebnisse, die Belastungen gehören dazu. Mit denen arbeitet Gott, das sind seine Schleifsteine. Und lasst euch doch einmal ganz durch diesen mächtigen Jesus umgestalten. Das war das Paulusringen. Nehmt euer ganzes Leben hinein in seinen Dienst. Mein erster Punkt, unser Leib ist ein Tempel Gottes. Das hat Paulus oft auch im Korintherbrief betont. Wir sollten mit unserem ganzen Leib ihn Gott zur Verfügung stellen. Gott will ihn renovieren, säubern, reinigen, putzen, ausmalen, ausbessern, damit er jetzt ein Tempel wird. Der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, der ist in Menschen. Und Gottes Gegenwart in unserer Stadt, der sich nicht durch Kirchengebäude dargestellt, sondern durch Menschen. Durch sündige, fehlsame Menschen, durch auch enge Menschen. Wir sind auch immer leider durch unsere Anschauungen sehr begrenzt. Wir sind auch leider manchmal borniert. Aber wir sind Tempel Gottes. Sein Geist möchte in uns wohnen. Und der Herr geht mit uns und möchte uns auch entsprechend umformen und prägen. Darum ist die Heiligung ein ganz wichtiger Auftrag. Heiligung heißt jetzt nicht etwa, wie manche meinen, dass man sein Leben krampfhaft verändert. Und vielleicht haben Sie es auch immer so missverstanden durch irgendwelche Christen, die Ihnen begegnet sind, dass das so ein bisschen so ein Krampf ist. So, man macht sich so fromm und man macht sich so feierlich, man macht sich so ernst. Nein, ganz einfach, dass all die Bezirke unseres Lebens in die Gegenwart Gottes gerückt werden und ihm geöffnet werden. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden, aber er will in unseren Häusern wohnen. Es ist wunderschön, wenn wir einziehen in unsere Wohnungen. Ich war ja da neulich in Gelsenkirchen zu einem Vortrag und ein Pastor, der ist Junggeselle, hat mich dort oben beherbergt und ich habe ihn gefragt, wie bewältigen Sie denn das Single-Sein? Und es betrifft ja auch sicher manche unter uns. Er sagt, das ist jedes Mal ein schweres Stück, wenn man zurückkommt in seine Wohnung, es ist leer, und sagt, man kann das nur bewältigen, wenn man es ganz klar so macht, wenn ich die Haustüre aufschließe, sage ich, guten Abend, Herr Jesus, jetzt bist du da. Ich muss das ganz bildlich so leben, sagt er, sonst stehe ich das psychisch nicht durch, die Einsamkeit. Und das ist so schön, wenn man weiß, die Wohnung, da ist er jetzt und ich lege mich jetzt ins Bett und er ist das Letzte und ich sage, gute Nacht, lieber Heiland. Und er sagt, ich kann es vielleicht dann noch intensiver leben als manche Verheirateten. Er sagt, ich hätte gerne irgendwann mal geheiratet, so wie es vielen von Ihnen geht, aber Gott hat mir die Chance nicht gegeben. Und um jeden Preis wollte ich es nicht, aber jetzt möchte ich es intensiv so leben, dass mein Leben in der Einsamkeit auch Jesus geweiht wird, aber jetzt auch in der Ehe. Darum ist es sinnvoll, dass man einen Gottesdienst macht, wenn ein Ehepaar heiratet. Aber nicht bloß diesen triumphalen Gladiatoreneinmarsch, sondern irgendwo ernsthaft, dass ich sage, jetzt weihen wir uns Jesus. Das alles, was wir tun, und das spricht ja Paulus sehr konkret vom Eheleben. Dass das ein Raum wird, in dem Jesus wohnen kann, um Gott zu gefallen. Die irdischen Tätigkeiten sollten Gott gefallen. Nun werden Sie aufs Erste sagen, ich verstehe nicht, was Gott Interesse hat an meiner Tätigkeit, die ich im Beruf mache. Ich bin im Lager tätig, ich mache kaufmännische Buchhaltung, was da Gott gefällt. Gott gefällt das, wenn wir Haushalter sind mit den Dingen, die er geschaffen hat. Es gibt nichts, was nicht einen Bezug zum ewigen Gott hat. Sein ganzes Leben hat einen Bezug. Manche meinen, nur die Sozialberufe hätten einen Bezug zu Gott. Das ist ein Quatsch. Auch die ganz einfachen Tätigkeiten haben einen großen Bezug zu Gott. Und ich habe immer wieder Respekt gehabt, wie Leute in ganz einfachen Tätigkeiten Gott zur Ehre gelebt haben, wie das ausgestrahlt hat und wie sie gerade auch in ihrer Umgebung einen ungeheuren Einfluss gewonnen haben. Man hat bei den russischen Christen gesagt, ihr größter Einfluss wird am Arbeitsplatz sichtbar. Sie dienen treu und gewissenhaft als Fabrikarbeiter. Und darin leben sie etwas, was der Sowjetmensch gar nicht kennt. Nicht in einer blindwütigen Arbeitsfülle, sondern einfach, weil sie sagen, ich klaue nicht, ich stehle nicht, ich gehe da in meinem Dienst und ich bin Kamerad und ich bin verlässlich und mit mir kann man rechnen. Ich möchte Gott gefallen mit meinem Leben. Es ist wunderschön, wenn man das so sagen, mein Lebensstil, den ich habe, meine Einkäufe, was ich tue. Es ist gar nicht so wichtig, ob ich den Menschen gefalle, ob ich Gott gefalle. Gott kennt mein Herz und er prüft mich und ich darf es auch so sagen. So, jetzt kommt das Problemfeld. Das Problemfeld, ich sag mal so, unserer Triebe. In einer dieser Ansprachen vom Hofacker Tag 1990 war das ein gutes Beispiel, das mir Eindruck gemacht hat. Sie kennen, was ein Maukennest ist. Wissen Sie, was eine Mauke ist? Die Pferde haben unterm Huf oft ganz versteckt, das habe ich nicht gewusst, stimmt es? Solche Krankheitsherde. Ist das richtig? Ich kann es mal dann mal vorlesen, aber ich bin kein Tierarzt. Ich hoffe, dass das Maukennest davon herkommt. Ich hoffe, dass das stimmt. Mauke ist bei Huftieren eine schlimme Hautkrankheit. Sie setzt sich zuerst versteckt in den Hufen und unter den Hufen und bei Kühen und Pferden fest, wie in einem Nest. Wenn sie sich dort eingenistet haben, dann startet die Mauke zu einem Generalangriff auf das ganze Tier. Darum ist so wichtig, dass das Maukennest rechtzeitig entdeckt und mit gesundmachender Arznei bekämpft wird. Was man so einer Hofacker-Konferenz alles über die Tiere nur lernen kann. Also, das Maukennest, und da ist der ganze Herd drin. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und das ist jetzt interessant. Verstehen Sie, wo das herkommt in unserer Volkssprache? Das Gebrauch mit Maukennest, also Versteck und so weiter. Aber dass in unserem Leben es solche Verstecke gibt, wo der Teufel sich besonders hartnäckig hält. Wir haben ja glücklicherweise eine gesunde Scham, dass wir nicht bei jeder Gelegenheit über das Thema Sex reden, aber es ist mal gut, dass wir auch eine Bibelstunde hingeführt werden, dass es gerade in dem Leben, und ich darf mal sagen, für uns Männer, wahrscheinlich es noch mehr ist, oft aber auch für die Frauen, eine ganz große Not ist, dass plötzlich etwas über sie kommt. Ich vergesse das nie, vor Jahren ein nettes, lebenslustiges Mädchen im Jugendbibelkreis gehabt und dann haben wir gemerkt, sie hat sich in einen Bangladeschi verliebt gehabt und wie wir dann versuchten, sie zu lösen, haben wir gemerkt, sie hat schon viele Nächte mit ihm zugebracht und wie sie da in unserer Wohnung saß und ich sagte, du musst doch ausziehen dort mit 17 Jahren, vielleicht Bibel lesen, das Mädchen will Jesus gehören, hat sie gezittert. Verstehen? Sie hat gezittert und hat gesagt, ich kann nicht, ich kann mich nicht mehr lösen. Der Mann hat sie bestimmt in ein paar Wochen wieder weggeschmissen. Aber das ist so furchtbar, wenn man sieht, wie der Teufel Menschen gefangen hält. Dann wäre es nicht unsinnig zu sagen, es ist alles bloß vom Teufel. Nein, das sind ja Gottesgaben. Und gerade darin entfaltet ja der Teufel seine schlimmste Macht, dass er Gottesgaben benutzt. Gottesgaben, gute Dinge, wertvolle Dinge und missbraucht sie, indem er uns nämlich gerade dadurch bindet. Er macht uns ja nicht frei. Und das ist ein Kennzeichen, dass uns die Sünde nie frei macht. Ich sehe noch die lieben Mitchristen, die immer gesagt haben, als der Willy Brandt die Freigabe der Pornografie gefordert hat, haben die Christen gesagt, wenn man das einmal anguckt hat, dann hat man schnell genug. Bei der Sünde hat man nie genug. Die Sünde zieht einen tiefer in den Sumpf. Das ist ja das Schlimme. Man hat nie genug, bis die Gefühle abgestorben sind. Weil das wäre einfach, wenn man sagt, dann müssen wir den Kleinkindern das einmal vorlegen, dann wird der Appetit gestillt und dann sagen wir, jetzt habe ich genug von der Sünde. Sünde fordert, dass man wie Perlen an der Schnur eine an die andere hängt. Und in dem Maukennest gedeiht das. Es sind Triebe, die Gott gegeben hat und die uns geschenkt sind, auch für gläubige Christen. Gläubige Christen sind ganz besonders gefährdet. Nun hängt das einfach von ihrer Art ab, wie Gott sie geschaffen hat. Er gebraucht zwei Beispiele und die beiden Gebiete kann man auch nicht so abklären. Häufig ist es so, wenn Menschen, gläubige Christen, in Not kommen, ist entweder auf dem Thema Frauen bei Männern oder ist Thema Geld. Und man muss immer, das ist so notvoll, dass es fast so simpel ist, dass der Teufel seine einfache Trickwelt benutzt. Und der Paulus macht es nicht so, wie wir es dann ein bisschen machen, dass er sagt, ach, man muss halt aufpassen, alte Scheunen brennen auch noch gut und so, dass es einen auch im Alter noch erwischen kann, sondern er sagt, nein, du musst aufpassen in deinem Leben, dass du von Anfang an deine innere Welt Jesus öffnest. Es ist ja nicht damit getan, dass man dauernd mit einer Kette rumläuft, sondern ich möchte im Innern meine Gedanken besiegen und reinigen und ihm zur Verfügung stellen. Und da spricht Paulus ein paar Dinge an denen er es deutlich macht. Er spricht zuerst einmal von der Unzucht. Ich möchte das nur mal klar sagen. Wenn Paulus die Unzucht meint, dann meint er das allgemeine Verständnis der Beziehung. Nun gab es damals im Hellenismus alle Formen, auch der Pornografie, es gab alle Formen der Perversion, der sexuellen Perversion. Aber es weiß jeder Mensch, und das weiß man in dem Augenblick, wenn er mal heute etwa ein Pfarrer oder sonst jemand in Sünde und Schande fällt, dann ist die Welt immer da und sagt, guck mal der. Also sie wissen ganz genau, was recht ist und was nicht recht ist. Das weiß jeder. Deswegen stimmt es ja gar nicht so, dass auch in unserem 20. Jahrhundert die Moralbegriffe durcheinander gekommen sind. Wenn ein amerikanischer Fernsehprediger in Sünde gerät und nur einmal, ist die ganze Welt in Aufruhr. Also sie wissen genau, was Unzucht ist. An dem Beispiel wissen Sie es. Und deshalb ist die Unzucht für Christen verboten. Und dazu gehört immer wieder, dass die Ehe der Einschnitt ist, das ist die öffentliche Verheiratung und das Zusammenziehen von zwei Menschen und alles außerhalb dieses fällt in der Bibel unter Unzucht. Das ist in der Bibel völlig eindeutig. Also ganz klar, zum Judentum des Paulus gab es gar nicht etwas, stand die Todesstrafe drauf, wenn irgendwo etwas geschah, außerhalb der Ehe, voreheliche Geschlechtsverkehr, gucken Sie nochmal im Alten Testament, wie es geregelt war, wenn ein Mann eine Frau bekam, die keine Jungfrau war und alles, also die was Unzucht ist, in der Bibel klar geregelt. Ich möchte bloß immer wieder gegen das Theologengeschwätz zu Felde gehen, dass man sagt, in der Bibel sei der voreheliche Geschlechtsverkehr nicht klar verboten. Nun hat die Bibel nicht jede Sünde immer ausgetappt, aber es ist eindeutig geregelt, was dazugehört. Und Paulus sagt, meidet es. Meidet es einfach, es ist für Christen, es ziemt sich nicht, er will sich weiter damit gar nicht mehr abgehen. Aber ihm geht es um die Ehe. Und jetzt ist mir es wichtig, weil viele Leute behaupten, der Paulus hätte die Frauen abgewehrt. Besonders, weil er immer nur von den Brüdern redet. Die Bibel hat die Frauen nie abgewertet. Wo liegt die Würde der Frau? Die Würde der Frau liegt, dass sie die Schöpferin des Lebens ist. In der Bibel wird der kommende Heiland, der der Schlange den Kopf zertritt, vom Weib geboren sein, nicht vom Mann und Frau, sondern vom Weib geboren. Das heißt, auch eine Jungfrau wird schwanger werden. Der Heiland kommt von der Frau. Und die Frau ist die Schöpferin des Lebens. Aber nicht nur, indem sie gebiert, das sagt ja noch einmal der Apostel dann ganz klar, sicher ist das ihr erster Auftrag. In unserer Zeit möchte man das leugnen, aber soll jetzt auch keinen unruhig machen, sagt ja, aber wenn ich gerade allein bin oder kinderlos bin oder sowas. Nein, ich werde als Frau meine ganz besondere Entfaltung bringen. Und da kommt in der Bibel ungemein viel, was die Frau ist. Sie ist nämlich eine ganz besonders begnadete Dienerin Gottes, die Maria, die Mutter Jesu, und die vielen Frauengestalten der Bibel. Es kann heute ein Feminismus in einem wirklich lächerlichen Wahn versuchen, die Männerrolle auf die Frauen zu übertragen. Es ist ja manchmal albern, wie das heute geschieht, mit Verballhornung der Sprachen, mit allen Witzchen. Es ist ja wirklich dumm. Die Würde der Frau liegt in ihrem von Gott geschaffenen Wesen und hier hat sie ungemeine Möglichkeiten. Und ich kann heute sagen, in unserer Gesellschaft wählen Frauengestalten. Frauengestalten, die das prägen, und Sie können das auch sehen, auch an Frauen in der Gemeinde, die ihr Leben als Frauen leben. Und dann frage ich Sie, ob da wirklich eine Zurücksetzung da ist oder ob man nicht sagen muss, Sie wirken oft mehr als Ihre Männer durch Ihr ganzes Wesen, das oft gar nicht laut tönt, aber umso echter ist und bewährter ist. Der William Booth hat immer gesagt, 9/10 seiner Tätigkeit hat seine Frau Catherine gemacht, und es war nicht unübertrieben. Er war der Feuerkopf, aber seine Frau hat das alles wieder aufgefangen, was er falsch gemacht hat. Und das ist sicher so, dass Gott auch hier die Gruppen zusammenführt. Und deshalb ist es ihm wichtig, dass wir nun in der Ehe die Frauen in Heiligkeit und Ehrerbietung achten. Und das ist so wunderbar, dass der Paulus uns jetzt nicht irgendwie so einen blöden Sexunterricht gibt. Wenn Sie die ganze Not der Ehe heute sehen, übertragen Sie mal das, was in den Ehebüchern heute Millionen Menschen verschlingen. Das wäre, wie wenn Sie den Müttern eine Schule anbieten und genau sagen, wie man ein Baby streicheln muss. Möglichst von unten nach oben über den Kopf streicheln, nicht von oben nach unten. So kriegt man Anleitung, wie man eine Frau glücklich machen soll, wie eine Frau zur Erfüllung kommt. Und das Entscheidende vergisst man: in Ehrerbietung und Heiligkeit. Und ich glaube, dass viele Ehen auch bei frommen Leuten zerbrechen, am Vormarsch der gesamten Pornografie und Unzucht und falschen Vorstellungen und Wahnvorstellungen, dass viele Menschen sich nicht mehr freuen können wie Kinder an der Geschöpflichkeit und an dem Schönen, sondern dass man gezwungen ist von unheimlichen Vorstellungen, dass Frauen irgendwo suchen, sie müssen etwas finden, was sie vielleicht irgendwo in einem schmutzigen Film gesehen haben, und es gehe ihr noch etwas an Erfüllung verloren, oder Männer etwas suchen, und sie sind verkrampft und suchen und suchen und kommen nicht zur Erfüllung. Deshalb, das Wunderbarste ist die Gemeinschaft von Mann und Frau in einer ganz von Gott geschaffenen Vollkommenheit. Und wenn Sie doch ehrlich sind, das ist doch das Schönste, was es je gab. Dann in der Ehe. Und da gibt es gar keinen Muss von irgendeiner Erfahrungssache. Ich würde auch immer den Frauen Mut machen, dass sie sich zusammensetzen, und auch den jungen Frauen immer einiges vielleicht, an was man dort offen reden kann, sie von manchen Zwangsvorstellungen befreien, was eine Frau erleben muss. Ich kann auch mit den christlichen Büchern, auch von Tropisch, nicht einhergehen, weil ich glaube, es gibt sehr viel Zwangsvorstellungen. Wir sind nicht verklemmt, man kann über alles reden, aber wir wollen es auch nicht in die große Glocke hängen. Ich glaube, dass viele, viele Zwangsvorstellungen da sind. Und das, was heute in vielen Ehen fehlt, ist, dass Frauen sich nicht geehrt wissen und nicht angenommen wissen, und sie fühlen sich minderwertig von den Männern, weil sie sagen, die Männer gebrauchen uns, und dann lassen sie uns allein und dann ist alles vorbei. Ich rede drüber und weiß, wie ich hier schuldig werde. Aber so ist es halt, wenn man predigt. Gut, und dann nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Das ist heute besonders schlimm, dass die Lust ein selbstständiger Zweck geworden ist, Lust, Erfüllung. Dabei ist die Lust das Vergänglichste. Und jetzt sage ich es nochmal, die früheren Jahrhunderte waren gar nicht so prüde, sondern dass das in unserer Zeit eigentlich so albern gelebt wird, dass man dann fast jeder alleinstehenden Frau noch rät oder jeden Mann, und dass man sich irgendwo befriedigt und dass das doch die Erfüllung des Lebens ist. Sie wissen selber aus ihrem Gewissen, was sie traurig macht. Die Einsamkeit sie traurig macht. Und dass gar nicht wahr ist, dass eine kurze Lust einen erfüllt. Und das sind die Heiden, die es nicht wissen. Sie wissen das nur, dass sie erfüllen kann, was Gott gefällt. Und darum werden sie auch auf Wegen, die von Gott nicht gewiesen sind, nicht glücklich werden. So relativ einfach, das Problemfeld unserer Triebe. Was ist die Frau? Die Frau ist in der Bibel nie abgewertet. Das Christentum hat der Frau die Gleichberechtigung gebracht. Niemand sonst. In allen anderen Religionen ist die Frau abgewertet. Denken Sie in Islam, wie die Frau abgewertet ist. Sie rangiert oft noch hinterm Gepäckesel. Aber denken Sie mal an Hinduismus. Ich habe die Zahlen genau. 97% der Mütter in Indien, die ein Kind gebären wollen, einen Sohn. Und sind unglücklich, wenn sie eine Tochter geboren haben. Das ist Hinduismus. Und das gibt es in der Bibel nicht. sondern Mann und Frau sind nicht gleich, sondern sie sind völlig verschieden, aber sie haben von Gott die gleiche Würde, aber sie haben verschiedenen Auftrag. Und das ist heute auf dem Spiel. Und da müssen wir da wieder Mut machen, dass wir sagen, ich weiß, wie das ist, wenn eine Frau ihren Beruf aufgibt und dann wegen ihrer Kinder auch 20 Jahre ihres Lebens nicht im Beruf tätig sein kann. Aber vielleicht nehmen Sie es uns im Großelternstand ab, dass wir immer wieder sagen, das Schönste, was uns geschenkt war, ist das, wenn man sieht, dass Kinder in den Bahnen gehen und ein erfülltes Leben gefunden haben. Und wenn eine Mutter diesen Dienst tun darf, kann es Größeres geben, als wenn man Kinder auf so eine Aufgabe zubereitet. Ich rede jetzt nur von den Verheirateten. Die Singles haben dann ihre Erfüllung wieder im Beruf und in den anderen Aufgaben. Nur ist so klar, was Paulus hier redet, wenn etwa in der Bibel steht, im Schöpfungsbericht, was wir bei jeder Trauung sagen, ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Da meint ja dann natürlich jedes unbedarfte Gemüt, wer die Bibelsprache nicht kennt, da heißt es, es ist die Putzerin und die Spülerin und die Büglerin und so weiter. Also die Kindsmagd des Lebens. Nein, 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 nein. Das ist nicht das Wort der Bibel. Ich will ihm ein Werkzeug machen, eine Co-Partnerin. Und das heißt, oder man könnte auch sagen, ich will sie einander zu Gehilfen machen, dass einer nur im anderen die Erfüllung findet. Und das ist ja dann so schwer beim Witwersein oder bei der Scheidung und was alles so kommt, weil man sagt, man kriegt nur die Erfüllung im anderen. Und man ist eben dann, wenn der andere wegfällt, nicht bloß einfach 50%, sondern man ist bloß noch ein Bruchteil davon, weil man nur im Sprechen miteinander, das ist doch die Gottesvorstellung und darum gehört auch die Glaubenseinheit dazu. Sonst können sie ja nie Gemeinschaft haben. Kann ja körperlich Gemeinschaft haben, aber nicht seelisch, geistlich, glaubensmäßig. Gott will uns zu Gehilfen machen, einander, der dem einen, dem anderen hilft, in der Liebe, in der Güte. Und da steht ja bei Ihnen auch ein anderes Wort. Wo steht denn das mit dem Werkzeug? Im vierten Vers hat einer einen Altluther. Dass jemand sein Werkzeug in Heiligkeit und nicht... Ja, wo ist denn das? Sein eigenes Gefäß. Da gibt es natürlich auch dann Theologen, die sagen, ja, da denkt der Paulus an biologische Eigenheiten der Frau. Ach Quatsch. Aber ich möchte Sie darauf vorbereiten, was alles aus der Bibel rausgelesen wird. Das heißt Werkzeug, Skoios steht dort. Das heißt Werkzeug, steht genau das Gleiche, was bei der Berufung des Paulus dasteht. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Genau, die Frau ist ein Werkzeug Gottes und nicht irgendwie mechanisch zum Kinderkriegen, sondern ist ein Werkzeug, um Gott zu dienen. Bitte lassen Sie die anderen Vorstellungen alle weg, das verdirbt Ihren Kopf. Sondern die Frau ist ein auserwähltes Werkzeug, wie der Mann ein auserwähltes Werkzeug ist. Und in ihrem Platz und in ihrer Funktion kann sie Gott dienen und ist sie wunderbar gebraucht und hat eine Vollmacht. Ich beneide oft die Frauen. Und es ist auch, dass sie es einfach wissen, in der Tat eine Frage. Es hat bei uns keine großen Diskussionen gegeben um Frauenordination. Aber es könnten auch Zeiten geben, wo wir die Nachteile der Frauenordination wieder ganz stark empfinden werden. Nicht in der Diskriminierung der Frauen, aber was uns heute fehlt, sind Frauen, die in ihrem Platz wirken. Ich habe viele Frauen gekannt, auch gerade in den Pfarrersehen, die viel, viel mehr wirken konnten als die Männer, obwohl die Männer von der Kanzel getönt haben. Das ist ja gerade die Frage, ob das immer so ist. Gott gibt die Plätze und wer das Werkzeug in der Hand Gottes wirkt, ist das so wunderbar. Und jetzt ist das nicht bloß auf, hier ist eben jetzt gerade von der verheirateten Frau die Rede, aber Sie können es dann übertragen auf jede andere Sache. Und das ist heute so schlimm, dass diese Bibelstellen dem Paulus schon gleich unterschoben werden, weil es ganz anders. Er denkt genau an dieses, jeder Mensch ist darf ein von Gott berufenes Werkzeug, ob das die Deborah war oder die Hannah. Die Hannah, eine ganz benachteiligte Frau, die noch kinderlos waren, wo die Peninna dann noch auftrumpft, sagt, und ich habe so viele Kinder und so. Und die retzt noch diese arme Hannah und sie schüttet ihren Jammer bloß bei Gott aus und sie ist bei Gott nicht eine wertlose Frau, eben nicht, und es gibt bei Gott kein unwertes Leben und das ist überhaupt nicht abhängig. Und der alte Eli, der so verdackelt war, oh, da hat jemand sich neulich aufgeregt, wie das gesagt hat, das dürfte ich nicht mehr sagen, Der war schon so senil, weil er das überhaupt nicht mehr kapiert hat, was da abläuft im Heiligen. Er nicht mehr gewehrt hat, wie seine Söhne Unfug trieben am Tempel. Und er hat nicht mehr eingeschrien. Er hat gesagt, lasst sie doch, lasst sie doch, lasst sie doch. Doch, das war so schlimm. Und die Hanna war das Werkzeug Gottes, die den Samuel zubereiten darf. So gebraucht Gott das Leben einer Frau. Ich muss nur sagen, Gott, wo brauchst du mich? Und jetzt nicht die Rolle kopieren von den Männern, das ist das Schlimmste. Und gerade das ist ja im Feminismus das Schlimmste. Die negativste Seite des Mannes, seine Arroganz, seine Großsprecherei zu imitieren und das dann mit der Frauenart. Das gibt eine ganz unheilvolle Mischung. Wenn Frauen das wieder sind, was sie waren und was sie sein können, an ihrem Platz, ich habe nichts dagegen, dass eine Frau Bundespräsident wird. Warum nicht? Wie Gott die Gaben gibt, aber jeder so nach seinen Gaben. Nichts ist schlimmer, als wenn man es verkrampft tut. Ich denke, es genügt, das Feld der Triebe. Dass hier ein Maukennest ist, ein verstecktes Nest, aus dem sie sich dann wieder losmachen. Und dann noch das andere Feld, das haben wir jetzt ganz vergessen, mit dem Geld und mit dem Geschäftsleben. Seinen Bruder nicht übervorteilen im Handel. Geschäft ist Geschäft, nein, vor Gott. Ich habe großen Respekt und ich kann den Satz nicht unterschreiben, den manche so leicht von den Lippen kriegen, dass sie sagen, ein Christ kann heute nicht im Geschäftsleben stehen. Ich kenne einflussreiche Geschäftsleute. Es mag immer wieder Angestellte geben, die meinen, der sei vielleicht ihnen gegenüber nicht richtig christlich gewesen. Das ist bei jedem Vorgesetzten das Problem. Aber ich habe großen Respekt, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die auf viel Gewinn oft verzichten, weil sie sagen, es geht auf Kosten meines Bruders. Und ich will an diesem Ding nicht dabei sein, es soll von unrechtem Gut nichts untermengt sein. Ich habe neulich wieder von einem großen christlichen Werk gehört, die sind in finanzielle Schwierigkeiten gekommen und da hat ein großer Versicherungskonzern sich immer bemüht, ein teures Grundstück denen abzukaufen und die waren sehr fröhlich und haben gesagt, wenn es ernst wird, können wir immer noch unser Grundstück verkaufen. Ach, die Dummköpfe, die wissen, wie es war. In dem Moment, wo sie dem Versicherungskonzern signalisiert haben, wir wollen jetzt verkaufen, hat er gesagt, kein Interesse mehr. Der kommt dann wieder beim Notverkauf, nicht? So läuft das Geschäftsleben, das wissen Sie. Die warten, bis dann der Preis gesunken ist. Und dann, da haben die lange Atem. Und so läuft es im Geschäftsleben natürlich. Aber Christen machen es anders. Ich weiß auch, wie gläubige Christen in solchen Situationen gesagt haben, ich möchte aufkommen. Auch für meinen Bruder, auch für das, was fehlt. Das gibt's auch. Und das ist nicht normal, aber ich glaube, das liegt ein Segen Gottes drauf. Und ich möchte Sie einfach bitten, wenn Sie vor diesen Fragen stehen, es geht um Erbschlichtung, passen Sie auf, dass Sie den Segen Gottes nicht verspielen. Ich weiß, wie das manchmal schwierig ist. Und ich bin auch gern bereit, Ihnen zu helfen. Da geschieht auch konkrete Seelsorge, wo wir mittragen mit Ihnen. Und ich weiß, es ist manchmal auch ein Prozess nicht zu umgehen. Und man kann nicht einfach sagen, man kann das nicht. Aber es sind so schwere Fälle und ich möchte Sie bitten, dass Sie den Frieden Gottes drüber nicht verlieren. Suchen Sie auch den Rat erfahrener Leute, auch oft nehmen wir dann Wirtschaftsleute hinzu oder Juristen, die einen beraten können, was ist da Gottes Wille. Denn es geht nicht einfach darum, dass ich um meine Rechte kämpfe und ein anderer kommt dann unter die Räder. Ich hatte selber hier als Testamentsvollstrecker einmal für ein christliches Werk, es waren nicht unsere Werke hier, bei einem Gemeindeglied die Testamentsvollstreckung zu machen. Und da war ausgerechnet die Familienangehörige, die betroffene Frau noch lange bei sich, Jahre bei sich gepflegt hatte, im Testament enterbt worden. Und das ist dann juristisch gar nicht leicht und es ist auch mit den Finanzbehörden nicht leicht, wenn man einfach sagt, wir müssen hier das Testament noch einmal ändern, weil sonst eine Bitterkeit bleibt. Wenn dann alles in ein christliches Werk geht, wir haben einen ähnlichen Fall auch bei Hilfe für Brüder einmal, wo ein Fehler passiert war bei der Testamentsvollstreckung und die Leute nicht daran dachten, dass ein Erbfall eintreten kann, wie er dann geschehen ist, dass zum Schluss der Überlebende gar nichts mehr hatte. Und es ist dann wirklich wichtig, dass man sagt, was ist hier die Art, wie wir vor Gott solche Dinge lösen und wie wir mit den Finanzbehörden sprechen können, damit da nicht etwas Falsches entsteht, ein Eindruck, als ob man etwas hergegeben hätte, was so nicht verfügt war. Wir müssen aufpassen, dass in den Geschäftsdingen nicht die Geldgier regiert. Es gibt auch eine christliche Geldgier. Es genügt mit den Beispielen, es geht gar nicht um konkrete Dinge jetzt, sondern dass wir darum suchen und ringen in beiden Dingen, dass nicht irgendwo da ein Nest ist, eine Gier, ein Trieb, der uns in Gang hält und das war ja heute wichtig, dass die Heiligung, dass die Gegenwart Jesu auch hier regieren kann, dass sie ganz fröhlich sagen können, ich nehme das an, auch das Testament, das da kommt, ich nehme auch die Ehe an und sage ja dazu, ist nichts, was irgendwo nicht so ganz von Gott wäre, doch, aber so wie Gott sie gegeben hat. Und dann möchte ich mich lösen von den Bildern der Heiden, und dazu gehört auch immer wieder eine Reinigung, dass wir in der Vergebung Jesu uns reinigen von den falschen Bildern, denen man ja heute kaum entfliehen kann, und uns neu in die Gegenwart Gottes stellen. Gott hat euch nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Vers 7, wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Und das ist schlimm, weil der Heilige Geist dann von uns geht. Das ist so, der Heilige Geist wohnt in uns und der geht sofort weg mit diesen Dingen. Und dann sind die Folgen, die Depression, die Spannungen, die sich geben. Und jetzt müssen wir immer wieder auch, wenn wir helfen, irgendwo, was ist denn los, dass immer so bei uns da so Probleme sind, zurück, damit der Geist Gottes wieder wohnen kann. Unverhindert. Der Heilige Geist wohnt nicht irgendwo in einem Mix drin, wo alles andere auch noch Raum hat. Und da müssen wir gucken nach dem Lesestoff und nach den Fernsehprogrammen, die wir gucken, und auch was sonst noch in unserem Hause läuft und wie unsere Gespräche sind, damit wir uns irgendwo nicht belasten. Und da liegt für uns alle heute eine große Not drin. Heute Abend war es wieder ein Abend, der uns zur Umkehr führt, aber der uns zur Freude führt, dass wir heute Abend dann fröhlich einschlafen sollen. Lieber Heiland, danke, dass du die Vergebung gibst.